Deutschlandfunk. Der Tag.
Rassismus in der Gesellschaft und der Kampf dagegen, das ist gerade ein großes Thema. Anstöße gab es ja reichlich. Der Afroamerikaner George Floyd wurde in den USA bei einer Polizeikontrolle getötet. Die rechtsextremistischen Morde von Hanau, die rassistischen Chatgruppen von Polizeibeamten in mehreren Bundesländern. Zu den Verästelungen dieses Themas gehört auch die Forderung, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Viel diskutiert im Sommer, danach flaute die Debatte wieder ab. Jetzt aber will sich die Koalition an die Arbeit machen. Dabei ist allerdings mehr zu bedenken, als es auf den ersten Blick scheint. Warum? Das erklärt uns gleich meine Kollegin Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio. Und danach erzählt uns unser Kunstexperte Stefan Koldehoff, wie er dem Anschlag auf wertvolle Kunstgegenstände und Artefakte auf der Berliner Museumsinsel auf die Spur kam und was daran für ihn beunruhigend ist. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, dem 21. Oktober 2020. Ich bin Jasper Barenberg. Artikel 3 Grundgesetz geht so: Niemand darf wegen seines Glaubens, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat oder Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Das ist der Wortlaut, formuliert 1949 vom Parlamentarischen Rat. Gerade der Begriff Rasse gilt vielen heute als überholt, als unzeitgemäß, auch als abwertend. Auch, weil er nahelege, dass es so etwas wie menschliche Rassen überhaupt gäbe. Viele fordern deshalb vehement, dieser belastete, missbrauchte Begriff sollte aus dem Grundgesetz verschwinden. Andere sind da skeptisch, gar ablehnend. Mit wem sollten wir darüber besser sprechen können als mit meiner Kollegin Gudula Geuter in Berlin mit all ihrem auch juristischen Sachverstand? Hallo Gudula, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Viel Vorschusslorbeeren, aber es wird sich wieder erweisen, ich habe recht. Also, wir haben uns verabredet, Gudula, zu Beginn über ein Paradox zu sprechen. Und zwar, nach heutiger Vorstellung sind Rassen ja tatsächlich so etwas wie Fiktion oder eine soziale Konstruktion. Jedenfalls gibt es sie nicht wirklich, sagt die Wissenschaft. Rassismus aber ist ganz im Gegenteil, real ist Wirklichkeit. Warum ist das wichtig in diesem Zusammenhang?
Naja, das ist historisch wichtig, weil natürlich die Väter und Mutter des Grundgesetzes den Begriff der Rasse da nicht reingeschrieben haben, weil sie sich irgendeine Rassenideologie oder auch das Konzept der Rasse zu eigen machen wollten, sondern im Gegenteil, das war die ganz manifeste Abkehr davon. Das war das nie wieder gegen die Rassenvorstellungen des Nationalsozialismus. Und gerade das ist ja ein Diskriminierungsmerkmal, also ein Diskriminierungsverbot, das da drin steht. Und es ist eben eine Anknüpfung. Brauche eben, wenn ich eine Diskriminierung verbiete, brauche ich irgendwas, das ich verbieten kann. Und das ist eben diese Vorstellung der Rasse, die man damit verbieten wollte. Und du hast es schon gesagt, im Begriff des Rassismus steckt das Wort ja auch mit drin. Also dass man das rettet sozusagen in eine Zeit, die das Konzept nicht mehr anerkennt, das ist uns ja nicht fremd. Nur, dass wir das eben nicht mehr heute mit dem Begriff der Rasse belegen würden.
Also wir können nochmal und sollten nochmal festhalten, was damals 1949 formuliert war. Das war tatsächlich formuliert als Bollwerk geradezu gegen all das, was vorher gewesen war. Gegen die Entrechtung, die Ausgrenzung, die Ausbürgerung, die Vernichtung, den Massenmord und eben auch gegen das, was es in den Jahrzehnten davor viel gegeben hat, eben vermeintliche wissenschaftliche Disziplinen wie Rassenkunde oder Rassenlehre. All das ist sozusagen die Antithese für das, was dann formuliert wurde als Schutzkonzept für die Zeit danach.
So ist es, genau. Und das macht man aber eben mit dem Begriff, den man sich deswegen ja auch nicht zu eigen machen muss. Also wenn wir das aus der historischen Perspektive betrachten, dann ist das überhaupt keine Frage, dass darin keinerlei Sympathie für eine Rassevorstellung oder Rassenvorstellung drin liegt. Das ist übrigens der Grund, warum noch vor wenigen Monaten das Justizministerium auch gesagt hat, da gibt es keinen Änderungsbedarf. Nur ist es natürlich auch so, dass wer heute unvoreingenommen dieses Grundgesetz zur Hand nimmt, das nicht mehr unbedingt auch als historischen Text liest, sondern eben liest als den Wertekanon, das Buch der Bücher der Staatlichkeit und der Werte, die die Gesellschaft sich gibt. Und da kann man natürlich schon eher über so ein Wort stolpern, dass man eben heute wahrscheinlich so nicht mehr verwendet hätte.
Und damit sind wir ja eigentlich bei dem Anlass sozusagen für unser Gespräch und auch für die Diskussion, für die Pläne der Koalition. Worin liegt da denn das Problem für die, die das fordern?
Die Forderung kommt nicht so sehr aus juristischen Kreisen, Ausnahme Deutsches Institut für Menschenrechte, die haben sich das auch besonders juristisch angeschaut, sondern vor allem aus migrantischen Verbänden und aus den Zentralräten, aus dem Zentralrat der Juden in Deutschland, der Sinti und Roma, der Muslime in Deutschland und eben verschiedenen Verbänden, auch für Menschen anderer Hautfarbe und so weiter. Das heißt, das ist eben die Auseinandersetzung, die wir heute haben mit dem Begriff der Rasse, wo man drüber stolpert, weil man auf einmal etwas festgeschrieben findet, was man als Konzept ablehnt. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass sich die naturwissenschaftliche Anschauung seitdem geändert hat. Es ist nicht völlig uniform so, aber es ist doch ganz überwiegend so, und das war damals nicht so klar der Fall, dass man auch aus naturwissenschaftlicher Perspektive eben heute sagt, dass der Begriff einfach nicht passt. Also weil das, was man mit Rasse verbindet bei Menschen, zum Beispiel Hautfarbe, dass das nicht das ist, was Gruppen wesentlich unterscheidet, wenn man jetzt biologische Merkmale zugrunde legen wollte, sondern da gibt es eben andere Faktoren, die möglicherweise viel unterschiedlicher sind, sodass das eben, was mit der Zuschreibung verbunden ist, nicht das ist, was möglicherweise mit dem Wort verbunden ist. Und all das würde man heute in diese Diskussion eben mit reinlesen. Und das, also gerade die Forderungen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, das ist wohl auch der Grund, warum sich inzwischen das Justizministerium ganz anders als vorher das wirklich auf die Fahnen geschrieben hat und eben jetzt auch durchgesetzt hat, ganz frisch, dass der Begriff geändert werden soll. Wie ist allerdings offen und das ist auch nicht ganz einfach. Und deswegen gibt es jetzt eine Arbeitsgruppe aus Justizministerium und Innenministerium, die das erarbeiten soll.
Genau, und dann lass uns darüber sprechen, warum das nicht ganz einfach ist. Denn schließlich scheint ja allen Beteiligten eines gemeinsam zu sein. Das Anliegen wird geteilt. Es gibt so etwas wie Rassismus, ist ein großes Problem. Und wir wollen auf alle Fälle den Schutz vor Diskriminierung mit Blick auf rassistisches Gedankengut, den wollen wir im Grundgesetz ja unbedingt erhalten. Also ist keine Lösung, einfach diesen Begriff zu streichen, oder?
Es gibt Leute, die auch das sagen, weil auch ja die Abstammung und die Herkunft mit genannt sind. Aber jemand, der eine andere Hautfarbe hat als eine Weiße, der sieht das vielleicht gar nicht als eine Frage der Abstammung und der Herkunft, wenn seine Familie seit zwei Generationen in Deutschland lebt. Also ganz überwiegend nein. Es ist keine Option, das zu streichen. Das ist eine Mindermeinung, die das auch für möglich hält.
Was stattdessen?
Du hast schon gesagt, wenn man Diskriminierung auf der Grundlage von rassistischen Vorstellungen verbieten will, wenn man das nur wollte, dann wäre es auch einfacher. Dann könnte man genau das reinschreiben. Und das ist auch eine ganze Reihe von Vorschlägen. Es gibt rassistische Gründe, rassistische Zuschreibung, rassistisch benachteiligt, die alle versuchen eben mit diesem akzeptierten Rassismusbegriff anstatt der Rasse zu arbeiten. Nur, das verengt eben auch die Perspektive. Das verengt und erweitert sie möglicherweise gleichzeitig. Es gibt Leute, die wirklich treibende Kräfte in dieser Diskussion sind, die diesen Rassismusbegriff da drin haben wollen, weil er das Feld auch erweitert. Weil nach manchen Definitionen, gerade wie sie in internationalem Recht verwendet werden, zum Beispiel Muslimfeindlichkeit auch Rassismus sind. Das ist natürlich nur was, was da nicht drinsteht, sondern wenn dieses Wort rassistische Zuschreibung zum Beispiel im Grundgesetz stünde, dann muss ein Richter damit arbeiten können. Das heißt, es wird erstmal unklarer, was damit gemeint ist. Und dann könnte der Begriff gleichzeitig auch verengend wirken, weil jemand dann eben wirklich aus rassistischen Gründen handeln müsste. Und wenn einfach Leute eben zum Beispiel mit dunklerer Hautfarbe anders behandelt werden, dann muss das ja überhaupt keine rassistische Zuschreibung sein. Zum Beispiel gibt es die Fälle, das ist jetzt bei der Gleichberechtigung der Geschlechter so, dass der EuGH damit angefangen hat, inzwischen ist das aber eine ganz weit verbreitete Rechtsprechung, dass dort, wo typischerweise Frauen arbeiten, wenn diese Berufe schlechter behandelt werden, dann ist das eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes. Sowas kriege ich nicht hin mit einer in dem Fall sexistischen Diskriminierung. Es ist keine sexistische Diskriminierung, es ist eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes. Und so ist es eben auch mit der Frage rassistisch. Da brauche ich eine subjektive Komponente, zumindest nach meinem Wortverständnis und dem viele andere auch. Und damit habe ich das Feld, das Schutzfeld eingeengt, obwohl es mir gerade darum geht, den Schutz mindestens gleich zu halten oder zu verbessern und die Verletzung zu vermeiden.
Dann wäre also das Problem, dass der Schutz nicht größer würde oder so groß bliebe, wie er jetzt schon mit diesem alten Begriff sozusagen ist, sondern es würde schwieriger, so etwas durchzusetzen, wenn man in dieser Hinsicht diskriminiert würde.
Es würde schwieriger und es ist auch was anderes. Es ist einfach eine Verschiebung der Perspektive. Also ich habe eben das Beispiel sexistische Diskriminierung oder aufgrund des Geschlechts genannt. Das ist was Unterschiedliches. Da will man was Unterschiedliches vermeiden. Das ist nicht nur die Frage, wie man das dann rechtstechnisch umsetzt und wie Gerichte darauf reagieren, sondern es ist schon auch die Frage, was man überhaupt rechtlich anlegen will. Und man will eben eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts vermeiden. Und man will eine Diskriminierung aufgrund dieses Konzepts der Rasse vermeiden. Eine Formulierung, die der DFB so ähnlich verwendet und die das Land Berlin verwendet, ist die vermeintliche Rasse. Das ist dann zwar eine Tautologie, weil wir wissen, dass dieses Rassekonzept so nicht existiert, aber das würde das auffangen zumindest. Also das wäre eine Möglichkeit, wie man dieses Vortragen des Konzepts und des Gedankenguts gleichzeitig verhindern könnte und trotzdem diese Unschärfen vermeiden könnte.
Das wäre für dich so etwas wie eine ideale Formulierung. Jetzt Stand heute, wo wir noch mitten in der Diskussion sind und noch keine konkreten Vorschläge auf dem Tisch liegen jedenfalls.
Ja, es liegen viele konkrete Vorschläge auf dem Tisch und die arbeiten eben ganz überwiegend mit diesem Begriff des Rassistischen. Es gibt außerdem noch ethnische Herkunft, aber das stimmt ja eben auch nicht. Das ist auch eine Falle, genau. Und insofern scheint mir das unter dem, was ich bisher gehört habe, die beste Antwort zu sein, wenn man nicht einfach sagt, das ist ein historischer Text und wir lassen es, wie es ist.
Und das kann man nicht, glaube ich. So habe ich dich jedenfalls, als wir vorhin gesprochen haben, richtig verstanden. Wir haben eine Schwelle überschritten, wo man eigentlich jetzt nicht mehr sagen kann, okay, wir haben es hin und her gewendet und die Vor- und Nachteile gewogen. Jetzt stellen wir fest, es ist doch am besten, wir bleiben bei dem ursprünglichen Text.
Ich denke, so ist es wohl, ja. Also am Anfang der Diskussion hätte man das noch sagen können. Und das haben ja auch Einzelne sehr vehement vertreten. Horst Seehofer hat damals gesagt, als die Frage erstmals an ihn herangetreten würde, wie jetzt den Begriff der Rasse. Aber wir reden doch die ganze Zeit über Rassismus und das wird doch immer wichtiger. Das heißt, er hat den Unterschied gar nicht verstanden oder verstehen wollen. Und wenn ich mit Bekannten gesprochen habe, war das damals auch so, dass Leute dann eben gesagt haben, wieso, aber in Rassismus steckt doch auch die Rasse drin. Was soll das eigentlich? Und der Punkt ist jetzt, glaube ich, in der Diskussion überstritten. Vielleicht nicht breit gesellschaftlich, aber auf jeden Fall mit den Verbänden, die sich das zu eigen machen, da kommt man kaum noch hinter zurück.
Mir ist nämlich auch eine Formulierung heute von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, aus dem Sommer nochmal ins Auge gesprungen, als er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt hat, mir ist das egal. Ich engagiere mich lieber, um Rassismus entgegenzutreten, als mich um solchen Theoriekram zu kümmern. Ist das eine Gefahr, die möglicherweise auch besteht, dass wir jetzt darum ringen, wo es doch eigentlich darum gehen würde, möglicherweise unterhalb der Schwelle Grundgesetzänderung, dass wir viel mehr tun müssen, um das in der Wirklichkeit, in der gesellschaftlichen Realität zu schaffen, gegen Rassismus vorzugehen, dem entgegenzutreten.
Dem würde ich auf jeden Fall recht geben, wenn wir die Diskussion jetzt beginnen würden. Das war ja ein riesiger Aufwand, das auf diese Ebene zu bringen. Und da hätte es, glaube ich, wirklich Wichtigeres gegeben. Jetzt, wo wir da sind, kann man es auch einfach machen. Ich fürchte eben nur, weil das die Vorschläge sind, die jetzt im Raum stehen, dass es dadurch nicht besser wird.
Also du hast beschrieben, es wird eine Arbeitsgruppe jetzt geben. Wann will die Koalition liefern? Weiß man das schon?
Ich suche gerade die Formulierung im Text. Wir streben an, uns sehr zeitnah auf eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes zu einigen.
Die Gummiformulierung, die alles
offen lässt. Naja, das ist sehr zeitnah, ist auf jeden Fall noch in dieser Legislaturperiode und mit Umsetzung in dieser Legislaturperiode.
Merkwürdig, merkwürdig, denkt man unwillkürlich bei dieser Geschichte. Da beschädigen Unbekannte Dutzende von Kunstwerken und Artefakten auf der weltberühmten Museumsinsel in Berlin. Aber die Öffentlichkeit erfährt davon mehr als 2 Wochen lang nichts. Solange liegt der offensichtlich mutwillige Angriff auf wertvolle Kulturgüter nämlich schon zurück. Ausgerechnet am 3. Oktober sollen der oder die Täter eine ölige Flüssigkeit auf mindestens 70 Objekte gespritzt haben, am Tag der Deutschen Einheit. Also herausgefunden hat das unter anderem mein Kollege Stefan Kolderhoff, unser Kunstexperte hier im Deutschlandfunk, außerdem Kolleginnen und Kollegen der Zeit. Hallo Stefan, schön, dass du ins Studio gekommen bist.
Guten Tag.
Als erstes möchte ich mal gerne klären, wie groß ist der Schaden? Klingt ja einigermaßen.
Also der Schaden ist schon immens und das liegt daran, dass es um mindestens 70 Objekte, ob es noch mehr werden, steht noch nicht ganz fest, weil man möglicherweise noch nicht alles entdeckt hat, sich handelt. Und das in mindestens 5 Museen auf der Museumsinsel. Also wir sprechen über das Pergamonmuseum, über das Vorderasiatische Museum, das Antikenmuseum, aber auch über das neue Museum, in dem beispielsweise die Nofretete steht. Und wir sprechen über die alte Nationalgalerie. Und da ist nicht nur eigener Bestand der Berliner Museen betroffen. Da findet im Moment eine Wechselausstellung mit Gemälden des belgischen Symbolismus statt. Und auch da sind Spuren gefunden worden. Es sind also auch private Leihgeber an die Berliner Museen betroffen.
Und nun heißt es ja, es sei eine ölige Flüssigkeit sei verspritzt worden. Wie müssen wir uns das genau vorstellen?
Es sind Spuren zu sehen und es sind Spuren natürlich vor allen Dingen auf porösen Oberflächen zu sehen. Also viele der betroffenen Skulpturen, der Vogel von Tel Halaf und andere berühmte Kunstwerke haben so eine poröse, sandsteinartige Oberfläche. Porphyr ist manchmal das Material auch. Und da sieht man natürlich, dass irgendjemand was dagegen gespritzt hat. Da ist es dunkler. Die Flecken sind zum Teil nicht wahnsinnig groß. Also die haben vielleicht maximal die Größe einer halben Handfläche oder früher hätte man gesagt eines 5-Mark-Stücks. Also das wirkt gar nicht so dramatisch. Wenn man jetzt aber weiß, dass Öl natürlich, kennen wir alle aus der Küche, wenn man da schlabbert, sofort einzieht, dann gilt das auch für diese Steine. Und dann mag man die Oberfläche einigermaßen reinigen können. Im Innern bleibt es aber und treibt dann möglicherweise auch wieder nach außen. Also beschädigt sind 70 Objekte in mindestens 5 Museen. Und das hat es in der Größe bislang in Deutschland nicht gegeben.
Mhm. Nun stelle ich mir vor, dass da natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, Fachleute. Was machen die jetzt, wenn sie entdecken, dass diese Schäden da sind?
Die sind natürlich entsetzt, aber die sind aus zweierlei Gründen entsetzt. Nicht nur, weil die Werke selbst beschädigt sind. Das ist natürlich schon eine Katastrophe für jeden Museumsmenschen. Sondern auch, weil so eine Tat möglich war. Weil es niemand bemerkt hat. Und wenn wir sprechen über 5 Museen, die da auf der Museumsinsel ja dicht beieinander liegen, dann braucht man trotzdem mindestens eine Stunde, um da durchzukommen, um sozusagen diesen Täterparcours abzuschreiten. Und da stellen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen wir gesprochen haben, im Moment natürlich schon die Frage, warum ist es niemandem aufgefallen? Es gibt natürlich Wachpersonal. Die Kamerasituation allerdings scheint eher nicht so gut zu sein, wie wir alle das uns vorstellen. Da kriegt man natürlich keine konkreten Informationen, wie viele Kameras gibt's und wo hängen die und hängen die auch so, dass notfalls Leute zu identifizieren sind, also nicht an der Raumdecke, wo man dann notfalls nur eine Frisur oder eine Basecap hinterher auf dem Video hat. Also da scheint es Zustände gegeben zu haben, die, naja, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt, jedenfalls nicht state of the art zu sein scheinen.
Ist das ein bisschen eine Erklärung dafür oder eine mögliche Erklärung dafür, dass bisher die Öffentlichkeit noch nicht in Kenntnis gesetzt wurde von dieser Vorgehensweise, dass man erst mal rausfinden will, wie das passieren konnte in 5 verschiedenen Museen, wo die Situation offenbar nicht so ist, dass man solche Angriffe bemerkt überhaupt?
Das ist sicherlich ein Grund, denn es ist natürlich eine peinliche Situation. Und der offizielle Grund lautet natürlich anders. Der lautet, man wollte in Ruhe ermitteln können und die Ermittlungen der Polizei, des Landeskriminalamts ist sofort eingeschaltet worden, sollten nicht gestört werden. Aber du hast natürlich recht. Also man wollte sicherlich nicht bewusst an die Öffentlichkeit. Man wollte sicherlich, so rum heißt es, bewusst nicht an die Öffentlichkeit gehen. Uns haben Leute gesagt, dass da übrigens ein Aspekt noch eine Rolle spielen könnte, an den man vielleicht gar nicht sofort denkt. Also auch an die Berliner Museen werden natürlich gerade im Zuge dieser aktuellen Kolonialdebatte Rückgabeforderungen gestellt. Gebt doch bitte das und das und das in die und die Herkunftsländer zurück. Und da hört man gelegentlich noch das Argument, ach, wer weiß, ob das da so sicher ist in diesen Ländern, ob die Museen da dem Standard entsprechen und die Sicherheit Einrichtungen und so weiter, da jetzt eingestehen zu müssen, dass die eigene Sicherheitsarchitektur vielleicht auch nicht das Optimum darstellt, das ist dann natürlich nochmal ein Faktor, der dazu führen könnte, dass man es nicht so gerne erzählen möchte.
Das ist ja nicht nur für eine interessierte Öffentlichkeit interessant, wenn sowas passiert, sondern ich stelle mir vor, das ist auch für andere Museen in Berlin eine relevante Information, dass da im Moment Leute rumgelaufen sind, jedenfalls und möglicherweise noch unterwegs sind, die so etwas vorhaben. Wie gehen die anderen Museen damit um, dass sie von nichts wussten und auch jetzt überrascht sind von der Information?
Die sind enttäuscht bis entsetzt. Also nachdem wir heute Morgen diese Geschichte bei uns auf der Deutschlandfunk-Website öffentlich gemacht haben, haben uns Reaktionen erreicht von durchaus namhaften Museumsdirektorinnen und Direktoren, nicht nur aus Berlin, sondern aus ganz Deutschland, die zu Recht die Frage gestellt haben, warum sind wir nicht informiert worden über den oder die Täter, ist nichts bekannt. Das heißt, die könnten noch unterwegs sein und wer weiß, wo sie das nächste Mal sowas machen. Und ob es beim nächsten Mal nicht vielleicht was anderes als eine ölige Flüssigkeit ist. Also auch da muss man ganz offen drüber sprechen. Es hätte ja durchaus auch eine Säure sein können oder es hätte ein Kontaktgift sein können, wenn man irgendein politisches Zeichen setzen wollte. Also allgemeines Unverständnis über die Informationspolitik der Berliner Museen.
Und du sagst auch bei der Frage, wer könnte der Täter sein, wer könnten die Täter sein, da tappen die Verantwortlichen im Moment noch weitgehend im Dunkeln. Ich bin mal gespannt, was die Stiftung Preußischer Kulturbesitz heute auf einer Pressekonferenz sagt. Und die Polizei will sich ja auch demnächst äußern. Was ihr als Rechercheure macht, ist ja eine Verbindung ziehen zu diesem Koch und Buchautor Attila Hildmann, der in den letzten Monaten ja vor allem als vehementer Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsideologe von sich hat Reden gemacht. Welche Verbindungen, welche möglichen Verbindungen gibt es dahin? Warum greift ihr den heraus?
Wir haben festgestellt, dass das Pergamon-Museum, das eben zentral betroffen war von diesem Anschlag, immer wieder in Posts aufgetaucht ist, die Attila Hildmann über die sozialen Netzwerke verbreitet hat, vor allen Dingen über Telegram. Da ist immer wieder die Rede davon, im Pergamon-Museum stehe, Zitat, der Thron des Satans, das Museum sei Zentrum des globalen Satanismus und der Corona-Verbrecher dann natürlich auch gleich mit. Wie gesagt, jetzt alles bitte Zitate von Attila Hildmann. Angela Merkel, die ganz in der Nähe des Museums ihre Privatwohnung hat, wird damit in Verbindung gebracht, gehe abends da heimlich rüber und nehme an irgendwelchen Ritualen teil. Also völlig abstruse Geschichten. Und Ende August gab es dann eben einen Post auch, das Hildmann geteilt hat. Da heißt es ganz konkret, am Samstag muss das Allerheiligste dieser Satanisten abgerissen werden. Das Pergamon-Museum, der Baal-Tempel, das ist der Ursprung allen Übels hier auf der Erde. Und wenn man sich dann überlegt, dass wenig später, am allerersten Tag, also dieser Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober, war der erste Tag, an dem das Pergamon-Museum überhaupt wieder geöffnet war, nach der Corona-Schließung für die Öffentlichkeit, dass da so ein Anschlag passiert, dann muss man zumindest die Frage stellen, naja, kann da nicht irgendjemand Herrn Hildmann zu gut zugehört oder zu gut gelesen haben und der Meinung gewesen sein, ich setze das jetzt mal in die Tat um. Und das, und da kommen wir jetzt eigentlich auf die übergeordnete Ebene, das ist, glaube ich, eine Frage, die sich Museen in ganz Deutschland im Moment überhaupt noch nicht stellen. Es geht, glaube ich, bei Angriffen auf Museum, auf Bildungseinrichtungen, auf Einrichtungen der sogenannten Elite, die ja immer das Feindbild dieser Verschwörungsideologen darstellt, da geht es nicht mehr um Kunstschätze, da geht es nicht mehr um Gold oder um Rembrandts oder um Van Gogh oder sowas. Da geht es einfach nur darum, Institutionen des Staates oder des Bildungsbürgertums anzugreifen. Ob die Museen darauf eingerichtet sind, da bin ich nach den Berliner Ereignissen ziemlich skeptisch.
Hört sich fast so an, als hättest du die begründete Vermutung, dass die Museen da, dass Kultureinrichtungen da viel angreifbarer sind, als wir das im Moment wahrhaben wollen.
Ich glaube, dass das so ist, was natürlich auch an einer permanenten Unterfinanzierung von Museen in Deutschland liegt. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass tatsächlich Museen mit der angeblichen Lügenwelt des Staates, alles jetzt bitte in dicken Anführungszeichen, gleichgesetzt werden. Und ich höre von verschiedenen Museumsdirektorinnen und Direktoren, nicht in Form von Taten, aber in Form von Zuschriften, dass sie deswegen angegriffen und angefeindet werden. Und ich glaube, damit muss sich die Museumswelt dringend auseinandersetzen.
Da hast du dich umgehört, wie du gerade gesagt hast. Du bist auch auf diese ganze Geschichte überhaupt gestoßen, die ja bisher öffentlich nicht bekannt geworden war. Wie bist du an diese Informationen gekommen? Ich versuche das richtig zu formulieren, ohne dich in Schwierigkeiten mit deinen Quellen zu bringen. Aber wie kommt man an Informationen, die bisher ja offensichtlich auch bewusst nicht gemacht wurden
öffentlich? Es ist jemandem aufgefallen, dass da irgendetwas anders ist in diesen Museen. Also sind tatsächlich jemandem diese Flecken aufgefallen. Vor allen Dingen aber so kleine Kärtchen, die du vielleicht auch aus amerikanischen Krimiserien kennst, mit so einem Schwarz-Weiß-Raster und einer Zahlenreihe, wie sie die Spurensicherung, wenn Kugeln gesichert werden oder Tatorte dokumentiert werden sollen, gerne verwenden. Und solche Kärtchen standen auf einigen Reliefs und auf einigen Kunstwerken noch. Und dann ist dieser jemand, der uns später informiert hat, zu einer Wache gegangen und hat gefragt, was ist das? Warum steht das da? Und hat relativ einfach die Antwort bekommen, ja, da hat es einen Anschlag gegeben am 3. Oktober. Hoppla. Da sind ganz viele Werke hier angespritzt worden mit einer Flüssigkeit. Naja, und dann fängt man als Journalist natürlich an zu recherchieren, nutzt die Kontakte, die man sich über Jahre aufgebaut hat und sagt aber natürlich, und deswegen ist die Antwort an der Stelle tatsächlich auch zu Ende, sagt natürlich absolute Diskretion zu, Quellenschutz.
Was sind deine Fragen sozusagen im aufklärerischen Sinne? Was erwartest du da jetzt von den Verantwortlichen?
Ich erwarte eine Erklärung, warum so etwas möglich war, warum so etwas so unbemerkt geschehen konnte und möglicherweise auch, sonst hätten wir innerhalb von 14 Tagen vielleicht längst was gehört, es keine Beweismittel gibt, die wenigstens Ansätze zu einer Fahndung geben könnten, sprich Videoaufnahmen oder sonst was. Das ist die eine Frage zur eigentlichen Tat. Und die zweite Frage, die sich mir stellt, ist der Umgang damit hinterher. Also warum ist nicht informiert worden? Warum sind die Öffentlichkeit, möglicherweise auch Kolleginnen und Kollegen in anderen Museen, nicht informiert worden? Also gibt es neben einer vernünftigen Sicherheitsarchitektur in den Berliner Museen auch eine vernünftige Kommunikationsstruktur? Und das sind, glaube ich, Fragen, denen wird sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in den nächsten Tagen nicht entziehen können.
Und ich bin gespannt, ob und wann wir Antworten bekommen werden. Für jetzt vielen Dank, Stefan, dass du hier warst.
Gerne.
Das war der Tag im Deutschlandfunk für diesen Mittwoch. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.